Eine Synode ist eine Zusammenkunft all unserer Delegierten aus dem ganzen Kanton. Jede Kirchgemeinde entsendet an so eine Versammlung ein paar Repräsentanten und bilden dann zusammen ein Parlament, was dann tagt und über die wichtigen Fragen der Zukunft in der Kirche entscheidet.
Sie hatten zwei solche Synoden gemacht. Warum gerade zwei? Ich meine, Sie haben sonst normalerweise nur eine ordentliche Synode.
Ja, es ist richtig. Und wir haben sonst auch noch anderes zu tun, als Synoden abzuhalten. Es ist immerhin doch mit einem gewissen Aufwand verbunden, von überall her die Leute zusammenzutrommeln. Jetzt ist es so, im Herbst haben wir immer eine Synode. Das ist die Synode im November. Und dieses Jahr, da haben Sie ganz recht, haben wir im September noch eine gehabt. Die nannte sich dann außerordentliche Synode. Und die wurde nötig, weil wir die Kirchenverfassung, unsere Kirchenverfassung anpassen mussten an neue gesetzliche Bestimmungen.
Weiß man schon, welche Bestimmungen Sie geändert haben oder inwieweit Sie sich der neuen Gesetzgebung angepasst haben?
Ja, das ist ganz präzise sogar, kann man das sagen. Nicht, es hat ein neues Gesetz gegeben, das ist 91 ausgearbeitet worden und 94 in Kraft getreten. Ein neues Gesetz über das Verhältnis von Kirche und Staat. Und da sind wir als reformierte Kirche von betroffen. Da ist das Verhältnis geregelt, vor allem das finanzielle Verhältnis zum Staat. Seit 94 werden auch unsere Pfarrer oder werden auch unsere Budgets von den politischen Gemeinden mitfinanziert.
Dann haben Sie also in erster Linie finanzielle Abmachungen getroffen oder finanzielle Maßnahmen besprochen.
Es ist ja so, dass unsere reformierte Walliser Kirche die Jahrzehnte vorher aus dem kantonalen Ausland finanziert worden ist. Nicht? Berner Hilfsvereine, Waadtländer Hilfsvereine haben hier gesammelt und für uns Geld zusammengestellt, damit die Walliser Kirche, die reformierte Walliser Kirche leben kann. Dies hat sich nun mit dem Gesetz, das 94 in Kraft getreten ist, grundsätzlich geändert. So müssen wir also rein technisch an allen Stellen, an denen die Hilfsvereine eine Rolle gespielt haben in unseren Reglementen und Verfassungen, müssen wir die zum Teil ersetzen und dafür die staatlichen Richtlinien und die staatliche Unterstützung einsetzen.
Wie funktioniert denn das konkret? Ich meine, müsst ihr da regelmäßig dem Staat Rechenschaft geben oder wie sieht das aus?
Ja, das ist richtig. Also wir reichen unser Budget rechtzeitig ein. Der Staat, die politischen Gemeinden sozusagen, haben ein Recht darauf, dieses Budget anzusehen und darüber zu befinden. Und wenn sie es dann genehmigt haben, dann zahlen diese politischen Gemeinden paritätisch nach einem bestimmten Schlüssel an unsere Kirchgemeinden ein. Unsere Kirchgemeinden, die sich ja alle über ganz verschiedene politische Gemeinden erstrecken. Fisper Kirchgemeinde erstreckt sich zum Beispiel über 33 politische Gemeinden hier im Wallis.
Die katholische Kirche hat gerade eine große Sammlung durchgeführt. Herr Pfarrer Adrian, Sie haben das sicher bemerkt. Und man spricht davon, dass der Staat Wallis eventuell der katholischen Kirche 300.000 Franken gibt, um sie ein bisschen auf die Beine zu bringen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Weiß man schon, was der Staat der evangelischen Kirche geben würde?
Also der Staat zahlt an unseren Haushalt, also an den kantonalen Haushalt auch immer etwas. Das ist natürlich sehr viel bescheidener und kommt nicht an die 300.000 heran, natürlich nicht. Das soll ja auch eine einmalige Zahlung sein, wenn ich das richtig verstehe, an die katholische Kirche. Aber wir sind eigentlich sehr zufrieden. Seit 94 müssen wir sagen, kriegen wir Unterstützung vom Staat zum ersten Mal und können damit eigentlich, jetzt sagen wir nicht sorglos, nicht in Saus und Braus, aber doch ganz vernünftig wirtschaften.
Wie sehen Sie das? Warum sollte eigentlich der Staat den Kirchen etwas zahlen? Im katholischen Raum hat man gesagt, weil es ja gemeinsame Aktionsbereiche gibt, gemeinsame Tätigkeitsbereiche. Sehen Sie das auch so?
Das sind sicher ganz grundsätzliche Entscheidungen, die in unserer Zeit immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden müssen. Nicht? Es drängen auch andere Gemeinschaften um Unterstützung und der Staat kommt dort in die Schwierigkeit, entscheiden zu müssen und sich fragen zu müssen, welche Institutionen öffentlich-rechtlich anerkannt werden und welche nicht. Ich bin auch der Meinung, dass wir einiges abdecken, was dem Staat hilft, was den Staat unterstützt, was dem Staat Kosten spart, sei es in sozialen Diensten, sei es in der Seelsorge, die wir ja verpflichtet sind, allen Menschen zu geben, ob sie nun unbedingt direkt bei uns zahlend sind oder nicht, Mitglieder sind oder nicht. Das geht von den Beerdigungs- und Abdankungsgesprächen, Trauergesprächen bis zu Hochzeiten und allerlei anderem, den Taufen. In diesen Bereichen, glaube ich, haben wir eine Funktion in der Öffentlichkeit, die andere Gemeinschaften so mit dem Bewusstsein nicht wahrnehmen.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Kirchgemeinde Visp über viele politische Gemeinden hinausreicht, also viele Territorien abdeckt. Zahlen diese politischen Gemeinden auch irgendetwas an die Kirchgemeinde, an die evangelische Kirchgemeinde, oder macht das nur die Gemeinde Visp?
Nein, nein, also da können wir zumindest hier in Visp uns gar nicht beklagen. Wir werden von allen politischen Gemeinden in unserem Gebiet unterstützt. Das sind 33, wie ich schon sagte, und nach einem bestimmten Schlüssel selbstverständlich, je nachdem, wie viele reformierte Gemeindemitglieder an den verschiedenen Orten wohnen, zahlen diese politischen Gemeinden, und dafür haben wir genaue Zahlen darüber, und das funktioniert bei uns wirklich sehr gut.
Haben Sie in der evangelischen Kirche eine Art Finanzminister, der alles das macht? Wird das zentral gemacht oder muss jede Kirchgemeinde selber eine Rechnung führen?
Ja, das ist eine ganz heikle Frage, die Sie da stellen. Der Posten des Finanzministers im Kanton ist tatsächlich vakant. Natürlich haben wir eine Treuhand, die uns da hilft. Aber der Posten ist vakant. Nein, die Auseinandersetzung und die Gespräche mit den politischen Behörden werden lokal geführt. Das heißt, dass jetzt in Visp der Finanzminister bzw. die Finanzministerin bei uns, Ruth Schädler, in Visp diese Gespräche mit anderen und mit den Politikern geführt hat.
Wollen wir doch hoffen, Pfarrer Adrian, dass die evangelische Kirche die Mittel erhält, die sie braucht, um in der heutigen Zeit Evangelisierung machen zu können. Auf Ihren Vorschlag darf ich eine Musik einspielen. Pfarrer Adrian, Christian Adrian, genau. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die evangelische Kirche Anpassungen machen muss wegen dem neuen Kirchengesetz. Habt ihr sonst noch an der Synode etwas besprochen? Ich meine, mit Finanzen allein ist es sicher nicht geblieben.
Das ist genau richtig. Diese Revision unserer Verfassung und Ordnung geht auch noch über andere Themen, und zwar geht es vor allem auch noch um einen zweiten Punkt, und das ist das Funktionieren der verschiedenen Organe in unserer Kirche. Es geht um ein besseres Funktionieren dieser Organe. In diesem Bereich sollen auch noch Änderungen in diese Kirchenverfassung eingebracht werden.
Ihr habt sehr wahrscheinlich, um die Kirchenverfassung auch richtig durchzubringen und die Struktur der Kirche funktionieren zu lassen, sehr wahrscheinlich irgendwelche anderen Gremien geschaffen, nehme ich an. Es muss ja so etwas geben, sonst ist ein Körper wie die evangelische Kirche sicher nicht funktionsfähig.
Ja, das ist richtig. Also allein für die Revision ist eine Kommission ins Leben gerufen worden, die jetzt da einige Jahre dran arbeitet. Ansonsten, nicht wahr, bestehen wir eigentlich wie jede andere Körperschaft auch aus einer Exekutive und einer Legislative. Und im Laufe der Jahre sind da Kommissionen entstanden von der einen und von der anderen Seite. Und das hat sich zum Teil bewährt und zum Teil nicht mehr bewährt. Und was da so jetzt wild gewachsen ist aus den Bedürfnissen der Zeit heraus, das soll jetzt in der kommenden Revision, die also die erste Lesung hinter sich gebracht hat, soll in dieser kommenden Revision geordnet werden.
Wir haben hier mal zum Beispiel gesprochen, um ein Thema anzuschneiden, dass es doch relativ schwierig für euch ist, zum Beispiel Religionsunterricht zu erteilen, weil ihr ja so viele Gemeinden versorgen müsst, versorgen vielleicht nicht gerade das beste Wort.
Genau, für solche Aspekte, die ja nicht nur eine einzelne Kirchgemeinde betreffen, sondern den ganzen Kanton, unsere ganze kantonale Tätigkeit, gibt es Kommissionen, zum Beispiel die Kommission für die kirchliche Unterweisung. Und in der geht es nun in erster Linie um den kirchlichen Unterricht. Zunächst einmal ging es in dieser Kommission auch um den Unterricht an den Schulen, also um den öffentlichen Religionsunterricht. Dies beides soll nun getrennt werden, soll in verschiedenen Kommissionen behandelt werden. Um solche Fragen genau ging es. Ansonsten ging es noch grundsätzlicher um die Frage, zu wem denn diese Kommissionen gehören. Das heißt, wer denn eigentlich die Bewachung dieser Kommissionen auf sich nimmt. Nicht? Da gab es Kommissionen, die gehörten der Legislative, also der Synode, an und die sollen jetzt in die Exekutive, unter die Exekutive gestellt werden, damit wir effektiver arbeiten können. Da ist zum Beispiel, wie schon gesagt, die Kommission für die kirchliche Unterweisung. Da gibt es eine Jugendkommission, da gibt es eine sogenannte Kommission Der Nouvelle, das ist eine Kommission, die sich für alle Spenden, für Werke, die jetzt Geld weiterleiten in die dritte Welt, um diese Sachen sich kümmern und bemühen. Da gibt es eine Dialogkommission, Dialog mit unserer Schwesterkirche, der katholischen Kirche. Da gibt es eine Kommission, die eine monatliche Kirchenzeitung erstellt. Da gibt es die Kommission, die sich mit den Gottesdiensten in unseren Kurorten beschäftigt und eine Kommission für die Wiederverheiratung geschiedener Menschen.
Interessant scheint mir da, wenn ich das so sagen darf, mal zum Beispiel die Kommission Dialog mit der katholischen Kirche. Wie beurteilen Sie diese Dialogfähigkeit oder die Dialogbereitschaft zwischen den beiden Kirchen, eben miteinander zu reden? Wie sehen Sie das?
Diese Kommission, die sich um diesen Dialog bemüht, ist gerade im Umbruch. Ich habe gerade einen Bericht bekommen von dem Kollegen, der dieser Kommission mit vorsteht, dem Richard Follonier aus Sieders. Und nicht wie viele Organe der Kirche, die haben eine Geschichte hinter sich und haben eine Bedeutung gehabt, eine gewisse Zeit lang, und haben dann ein wenig das Ziel vor den Augen verloren und müssen sich immer wieder mal neu orientieren. Genau in so einer Zeit steckt jetzt gerade diese Dialogkommission, die jetzt ein Gespräch angebahnt hat zwischen den beiden Oberhäuptern, sagen wir mal so, der beiden Kirchen. Da wird der Bischof Norbert Brunner kommen und ein Gespräch führen mit unserem Präsidenten, mit dem Präsidenten unseres Synodalrats, um gerade dieser Kommission eine neue Richtung zu geben, Aufgaben ins Visier zu nehmen. Also ich blicke darauf hin und warte mal ab, was dort als Resultat herauskommt. Grundsätzlich, glaube ich, wäre es schon positiv, wenn dieser Dialog wieder fruchtbarer wird und interessanter und sich vielleicht ein paar Ziele setzt.
Ich muss Ihnen zustimmen. Ich bin nämlich auch der Auffassung, dass wir mit einem einzigen ökumenischen Tag pro Jahr vielleicht doch zu wenig tun, um gegenseitig ins Gespräch zu kommen. Ein anderes Thema, das auch zwischen den Kirchen bearbeitet werden muss und bei dem wir eine Lösung finden müssen, das ist die Wiederverheiratung Geschiedener und so. Haben Sie dort auch irgendwie schon konstruktiv etwas getan?
Also bei uns besteht so eine Kommission, die sich damit beschäftigt. Und zwar ist das jetzt keine Kommission, die in erster Linie theoretisch arbeitet, also theoretisch theologisch. Nicht, bei uns ist es ja so, dass die Ehe kein Sakrament ist. Das heißt, wir sehen die Ehe als eine ganz allgemein menschliche Institution, nicht nur eine christliche Institution, an, wenn man so sagen darf. Und von daher ist dieses Feld für uns ein bisschen ein anderes als für die katholische Theologie und für die katholische Kirche. Trotzdem sagen wir auch, dass wir nicht unbesehen einfach Menschen wieder verheiraten, die einmal so einen Bruch in ihrem Leben erlebt haben. Nicht, solche Menschen haben ja einen Trauerprozess hinter sich bringen müssen, haben sich scheiden lassen. Das ist ja für niemanden etwas Leichtes, was man einfach im Handumdrehen und spielend hinter sich bringt. Das heißt, wir sehen, ob Menschen wieder bereit und fähig sind, eine neue Ehe einzugehen, und gucken uns das ein bisschen an und lassen sie nicht wieder in irgendeine Beziehung laufen, sondern haben da eben diese Kommission, die angefragt werden muss. Es kann ein Pfarrer hier im Wallis nicht einfach Menschen wieder verheiraten, die geschieden sind, sondern muss einmal anfragen, und dann werden Gespräche geführt, Papiere eingereicht, und dann wird das bestätigt oder eben nicht.
Sie haben davon gesprochen, dass es eine Legislative gibt. Was verstehen Sie da konkret darunter?
Naja, die Legislative, das ist die Synode. Das ist die Versammlung der Delegierten aus unseren Kirchgemeinden. Und damit ist die Synode mit ihrem Präsidenten eigentlich der Souverän. Nicht nur eigentlich, sondern auch ganz wirklich. Das heißt, diese Legislative, diese Synode gibt dem Synodalrat, unser Exekutive, Aufträge für die laufende Zeit, für das Geschäftsjahr oder für das halbe Jahr. Und diese Aufträge müssen erfüllt werden, so wie die Synode das möchte. Und so, dass dann die Synode auch wieder prüft und kontrolliert, hat der Synodalrat, die Exekutive, ihre Arbeit gut verrichtet. Dafür gibt es dann eine spezielle Kommission, die die Legislative berät, und das ist die Geschäftsprüfungskommission, die natürlich nie eine Kommission des Synodalrats werden kann. Das ist die Instanz, die den Synodalrat kontrolliert.
Sie haben Statuten in der evangelischen Kirche, ist das richtig? Wird da auch etwas an diesen gearbeitet?
Jawohl, wir haben Statuten, die Abläufe in unserer Kirche, die Beziehung der Organe untereinander regelt. Nicht wahr? Der Synodalrat könnte man vergleichen, das ist ungefähr sowas wie unser Bischof, der ausführt, oder ein Teil unseres Bischofs, das sind bei uns im Moment 5 Personen, und die Synode ist die Legislative, auch ein Teil des Bischofs, die sagt, wo lang es gehen soll in den nächsten Jahren oder in dem nächsten Zeitraum. Dieses alles ist in Kirchenverfassung und Kirchenordnung und Statuten festgelegt.
Thank you.
Pfarrer Christian Adrian, die Dinge, die wir bereits besprochen haben, wurden die alle in der ersten Synode aufgearbeitet?
Ja, also tatsächlich zum größten Teil kamen die in der ersten Synode zur Sprache, in der außerordentlichen Synode, wo es um die Revision geht der Kirchenverfassung. Natürlich muss man sich das so vorstellen, dass wir das besprochen haben, aber noch nichts beschlossen haben. Nicht? Das ist eine erste Lesung gewesen. Man hat sich ein paar Gedanken gemacht, über manche Dinge hat man länger diskutiert, über manche gar nicht. Die gingen einfach so durch und die warten natürlich alle noch der zweiten Lesung.
Was waren denn so die Hauptpunkte der zweiten Synode?
Die zweite Synode jetzt im November ist unsere ordentliche Synode. Die beginnt immer mit einem Gottesdienst. Versammeln wir uns erstmal um das Wort Gottes herum und danach ging es um die kirchliche Unterweisung. Es ging auch um die Vakanzen im Synodalrat und es ging zum Beispiel auch um unseren nächsten gemeinsamen Gottesdienst im ganzen Kanton, das heißt um einen Gottesdienst, der unter einem Thema steht, was in allen Kirchgemeinden behandelt wird.
Kennt man dieses Thema schon?
Ja, das Thema dieses nächsten Sonntags, also das ist immer der erste Sonntag im November, das ist immer der Reformationssonntag. Dieser Reformationssonntag 1997 soll unter dem Thema stehen, seinen Glauben neu formulieren. Auf Französisch ist das sehr viel kürzer, der Titel ist auf Französisch entstanden, da heißt es Redire la foi. Also im Grunde genommen geht es darum, einen persönlichen Ausdruck für den Glauben zu finden, in eigenen Worten das einmal zu formulieren.
Führt ihr in diesen Synoden auch Wahlen durch?
Ja, richtig. Also in diesen Synoden werden Menschen gewählt, die jetzt in unseren Organen tätig sind, vor allem im Synodalrat. Und da wir im Moment zwei Vakanzen haben im Synodalrat, ist das eine berechtigte Frage. Allerdings haben wir jetzt in diesen beiden Synoden keine Kandidaten gehabt. Also ist in dieser Sache nichts weitergegangen. Wir hoffen auf den Frühling oder den Herbst nächsten Jahres, dass wir dort Kandidaten präsentieren können für diese Arbeit, die doch ziemlich viele Ansprüche stellt, sodass man auch zeitlich ziemlich besetzt ist, wenn man in so ein Amt einsteigt. Deswegen also auch die Schwierigkeit. Aber eben dieses Mal gab es keine Wahlen.
Wir haben gerade vorhin gesprochen über den Unterricht, der eigentlich doch recht schwierig ist. Hat die Synode dieses Thema auch aufgegriffen?
Ja, das war eins der Hauptthemen an der Herbstsynode dieses Jahr. Die Pfarrschaft im Kanton hat sich gut anderthalb Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Das heißt, es ging uns darum, eine neue Form des kirchlichen Unterrichts zu finden, weil wir gemerkt haben, dass wir eigentlich alle mit den Resultaten und auch mit der Durchführung dieses Unterrichts unzufrieden sind. Nicht früher gab es einen Katechismus, der stammt noch von Luther oder aus späterer Zeit, den Heidelberger Katechismus. Und da mussten die Jugendlichen Frage und Antwort lernen. Auf jede Frage gab es eine exakt präzise und vorgeschriebene Antwort. Auswendig lernen war dort damals angesagt und war auch das Gängige, ja auch noch in der Schule das Gängige. Mit der Zeit hat man diesen Unterricht verständlicherweise aufgegeben. Man hat leider dabei aber auch ein bisschen die biblische Lehre aufgegeben, ein bisschen an den Rand gedrängt und bei uns in unserer reformierten Landschaft jedenfalls durch eine Art Lebenskunde ersetzt, durch problemorientierte Diskussionen und Gespräche und Themen. Das hat nun bis heute so gehalten, ist aber eigentlich auch nicht mehr befriedigend. Und was wir nun suchen, zusammen eigentlich auch mit anderen Kantonen, das ist ein Unterricht, der die Bibel wieder in das Zentrum rückt, aber auch in den Erlebnisbereich des Jugendlichen. Das heißt, ganz, ganz kurz gefasst, wir suchen, die Jugendlichen in Situationen zu bringen, die sind zum Teil inszeniert, zum Teil ergeben die sich auch in Lagern, in längeren Zeiten, in denen man mit ihnen zusammen ist, also in Situationen zu bringen, in denen Bibelworte wieder an Bedeutung gewinnen, in denen Bibelworte zu sprechen beginnen und ihren Sinn von selber erweisen, als wenn wir den ständig belegen müssen, eine Kunst, die ja gar nicht so leicht ist.
Die gleiche Kritik hört man auch in der katholischen Kirche, der Religionsunterricht, gebe sich nur mit praktischen Fragen wie Drogen und Umweltschutz und all diesen Problemen ab. Ich glaube schon, dass auch eine ähnliche Tendenz vorherrscht, nämlich wieder zu den Glaubenswahrheiten vorzustoßen. Ihren Schlusseindruck vielleicht von dieser Synode, Herr Pfarrer Christian Adrian, wie sehen Sie die Synode? Ist das gelungen gewesen? War die Sache gut? Was sehen Sie?
Also sicherlich steht noch viel Arbeit uns bevor, aber ich muss sagen, diesen Teil Arbeit, diesen Herbst haben wir eigentlich sehr gut hinter uns gebracht. Ich würde sagen, mit einer Spur Leichtigkeit, die ja oft so in der Politik, auch in der Kirchenpolitik fehlt, nicht? Da wird oft sehr schwer und sehr hart diskutiert. Es gibt auch Grabenkämpfe, es gibt verschiedene theologische Positionen. Und wenn man bedenkt, dass wir also bei so einer Synode jedes Mal 40 bis 50 Personen sind, Menschen, die also von weit her gereist kommen, aus allen Enden hier des Kantons, die 3 bis 7 Stunden zusammensitzen, aufeinander hocken, sogar noch beim Mittagessen, Synoden, die zweisprachig stattfinden, also ständig mit Übersetzungen, mit Missverständnissen, mit Pfeilen an sprachlichen Feinheiten in zwei Sprachen. Wenn man dies alles bedenkt, dann muss ich sagen, sind unsere letzten beiden Synoden sehr sachlich, sehr positiv, sehr gut vonstatten gegangen und eben mit so einem bisschen Leichtigkeit, dass das Leben wirklich schön macht und das Zusammenleben, das Zusammendiskutieren erfreulich macht.
Was Sie gesagt haben, macht mir Eindruck. Ich glaube, man kann sagen, dass die evangelische Kirche eine lebendige Synode hat, dass also etwas läuft.
Ich hoffe das.
Christian Adrian, Pfarrer von Visp, Synodalrat der evangelischen Kirche, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind. Und ich freue mich, Sie wiederzusehen, wenn es in der evangelischen Kirche wieder Neuigkeiten gibt. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch recht herzlich. Thank you.